Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Für mich ist sicher faszinierend, dass man heute eigentlich sehr viel behandeln kann. Man kann heute Erkrankungen auch behandeln, und die früher also undenkbar gewesen wären, dass man da was machen kann. Und vor allem kann man auch die Lebensqualität wesentlich verbessern mit Arzneimitteln.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Wir leben ja schon in einer fantastischen Zeit. Wenn wir zum Beispiel jetzt einen Kopfschmerz haben, dann greifen wir in die Hausapotheke, ins Regal und holen uns das Arzneimittel, das uns hilft, dass wir diesen Schmerz schnell loswerden. Und meistens denken wir gar nicht mehr lange darüber nach, dass man ja eigentlich so viele Möglichkeiten hat. Und so banal es manchmal ist und so selbstverständlich, so lange hat diese Entwicklung ja auch gedauert, dass wir diese Medikamente jetzt haben, die uns helfen, Schmerzen vielleicht schneller zu überstehen, Krankheiten schneller zu überstehen, bis hin zu wirklich komplexen Therapien, die unser Leben verlängern. Und das wissen wir auch, dass ja das Lebensalter in den vergangenen 50, 100 Jahren massiv gestiegen ist und nicht zuletzt auch deshalb, weil es eben Medikamente gibt, die uns helfen. Grund genug, dass wir heute uns einmal damit beschäftigen, vor allem auch die Fragen stellen, wie funktioniert denn eigentlich eine Apotheke in einem Klinikum? Und was wird denn da eigentlich gemacht? Und wir stellen auch die Frage nach der Polypharmazie. Also, naja, wenn ich ein Medikament nehme, dann sind die Nebenwirkungen für meist noch relativ klar. Was ist aber, wenn ich mehrere gleichzeitig nehmen muss? Und wir wollen natürlich auch einen Blick in unsere eigene Hausapotheke werfen und schauen, ob wir denn da auch gut genug ausgestattet sind. Also ihr merkt schon, es gibt viele, viele Fragen, die wir rund um dieses Thema haben. Und eine Frau hat jetzt vor mir Platz genommen, die diese ganzen Fragen jetzt von mir bekommen wird. Sie ist stellvertretende Leiterin der Anstaltsapotheke im Pyrn-Eisenwurzen-Klinikum. Herzlich willkommen, Doktorin Ruth Hein.
Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich schon gesagt, man kann sich ja fast nicht mehr vorstellen, ohne Medikamente durchs Leben gehen. Und ehrlicherweise, ich frage mich das manchmal echt ernsthaft. So, wie haben die das früher gemacht? So, das fängt an bei den Fiebersäften für die ganz Kleinen, bis hin eben zu diesen, naja, ich habe halt einmal Kopfweh und dann nehme ich halt schnell mal was. Also das ist schon eigentlich faszinierend, was da in den vergangenen Jahren passiert ist. Was ist denn für Sie so das Faszinierende an dem Bereich der Pharmazie?
Für mich ist sicher faszinierend, dass man heute eigentlich sehr viel behandeln kann. Man kann heute Erkrankungen auch behandeln, und die früher also undenkbar gewesen wären, dass man da was machen kann. Und vor allem kann man auch die Lebensqualität wesentlich verbessern mit Arzneimitteln. Man kann auch schwerkranken, chronisch kranken Patienten wesentlich besseres und lebenswerteres Leben ermöglichen, indem eben Medikamente entsprechend gegeben werden.
Also wirklich eine tolle Geschichte, wo man merkt, okay, man macht das Leben der Menschen, die dann da sind, die auch im Klinikum behandelt werden, einfach schnell, leichter, lebenswerter, wie Sie es gesagt haben. Das ist eigentlich ein schöner Beruf.
Sehr schöner Beruf, ja. Sehr fordernd und sehr schön, und es tut sich auch sehr viel. Es gibt immer Neuerungen. Sehr interessant.
Jetzt geben Sie uns doch mal also einen kleinen Einblick. Jetzt kennen wir als Kundin und als Kunde die klassische Apotheke, wo man hingeht, und man kennt sie auch nur bis zum Tresen, wo man hinkommt, und kann meistens keinen Blick dahinter werfen. Was ist denn der große Unterschied zwischen einer Klinikapotheke und dieser klassischen Apotheke, die wir einfach auch kennen, wo wir uns unsere Dinge holen?
Mhm. Der Krankenhausapotheker begleitet eigentlich das Medikament vom Einkauf bis zur Verabreichung am Patienten. Es gibt die sogenannten vier Säulen der Krankenhauspharmazie. Das wäre also der strategische Einkauf, die Logistik, die Herstellung und die klinische Pharmazie. Und Deshalb eben auch dieser sehr weite Bereich. Es gibt auch nicht das Betätigungsfeld in der Krankenhausapotheke, sondern es sind eigentlich alle inzwischen spezialisiert und haben sich eben auf einen dieser Bereiche konzentriert und sind eben zum Beispiel als klinische Pharmazeuten auf der Station oder in der Herstellung direkt in der Apotheke oder eben in der Logistik tätig.
Also ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Wie viele Personen arbeiten da in Ihrem Bereich?
In Steyr im Krankenhaus, in der Apotheke arbeiten in etwa 30 Personen. Sind unterschiedliche Berufsgruppen. Wir sind also Pharmazeuten. Wir haben pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen. Wir haben auch Lehrlinge. Und wir haben natürlich, das ist für uns ebenfalls sehr wichtig, auch Reinigungskräfte. Bei uns spielt ja die Hygiene eine große Rolle. Also die Reinigungskräfte haben ebenfalls eine wichtige, tragende und Schlüsselposition.
Generell im Krankenhaus natürlich ein ganz großes Thema. Wie schaut denn so ein typischer Arbeitstag jetzt bei Ihnen aus? Was machen Sie so von früh bis spät? Ist es nur tagsüber? Ist da auch in der Nacht jemand da? Wie schaut das so ein bisschen aus? Geben Sie uns einmal ein bisschen so ein Behind the Scenes, wie man heutzutage so schön sagt.
Also grundsätzlich, wir haben keine Nachtdienste, wir haben auch keine Wochenenddienste. Wir haben allerdings Telefonnummern hinterlegt, also wir können angerufen werden, wenn es wirklich hart auf hart geht. Grundsätzlich gibt es eben diese verschiedenen Tätigkeitsbereiche. Es werden die Anforderungen der Stationen in der Früh in jedem Fall mehr abgearbeitet. Das sind die Routineanforderungen zum Auffüllen der Stationsvorräte. Es werden natürlich Medikamente angeliefert, gelagert und entsprechend verräumt. Es gibt aber natürlich auch Anforderungen, die Patienten individuell sind, die also entweder besorgt werden müssen. Das sind oft sehr spezielle Medikamente, das heißt auch die Besorgung und die Bestellung dieser Medikamente ist oft sehr aufwendig. Es gibt aber natürlich auch Patienten individuelle Zubereitungen. Genauso wie es aber auch Standardzubereitungen gibt, die in großen Maßstaben, mit großen Maßstäben eben zubereitet werden. Und dann gibt es natürlich das große Feld der Arzneimittelinformation. Es gibt Anfragen von den Stationen zu den Arzneimitteln. Und eben natürlich auch die klinischen Pharmazeuten, die dann auf den Stationen dabei sind. Die klinischen Pharmazeuten sind teilweise Teil des Visitenteams oder eben auch bei den Besprechungen an den Stationen. Aber es werden auch Anfragen gestellt, die dann mit schriftlichen Konzilen abgearbeitet werden. Das sind so die Standardaufgaben, die wir haben. Und dann gibt es halt nur spezielle Aufgaben, wenn zum Beispiel Lieferengpässe sind, wo wir dann nach Ersatzarzneimitteln suchen müssen, und eben möglichst Ausfälle an Medikamenten zu verhindern.
Dieses Thema dieser Nichtverfügbarkeit von Medikamenten, das haben wir ganz stark während Corona auch gemerkt, wo einfach gewisse Dinge nicht mehr da waren. Wie einfach oder schwierig ist es denn eigentlich, solche Medikamente dann zu ersetzen, wie Sie gesagt haben? Natürlich wissen wir, es gibt verschiedene Anbieter am Markt, die unterschiedliche Medikamente herstellen. Ist es so einfach, dann zu sagen, na gut, dann nehme ich halt was anderes?
Das ist häufig nicht so einfach. Wir versuchen natürlich, mehrere Lieferanten an der Hand zu haben. Grundsätzlich versuchen wir auch, dass wir möglichst verlässliche Lieferanten haben. Manchmal kann man dann tatsächlich zum anderen switchen. Manchmal geht es eben nicht. Dann muss eben ein Medikament gefunden werden, das zumindest als Ersatz dienen kann, das vielleicht nicht genau das Gleiche ist, aber trotzdem die gleiche Indikation hat, dass man also als Ersatz nehmen könnte. Das ist dann in Absprache auch meistens mit den Ärzten. Bei uns ist der große Vorteil, dass wir häufig von den Lieferanten auch rechtzeitig informiert werden, so dass wir auch unser Lager dann, wenn wir es rechtzeitig erfahren, erhöhen können, den Lagerstand. Es gibt jetzt auch eine neue Verordnung für die Industrie. Das ist die Bevorratungsverordnung. Die Industrie ist jetzt verpflichtet, höhere Lagerstände zu haben für Medikamente, die definiert wurden, die also ganz wesentlich sind.
Die sozusagen kritisch irgendwie sind.
Genau, die kritischen Medikamente. Mhm. Und ansonsten versuchen wir halt, diese Medikamente so gut wie möglich zu ersetzen, aus dem Ausland zum Beispiel einzuführen.
Weil das kennt man schon, wenn man jahrelang oft ein Medikament nimmt, auch an das gewöhnt ist, dann ist das schon Verunsicherung auch auf Seiten des Patienten, der Patientin wahrscheinlich da, wenn es dann heißt, na, jetzt müssen wir was anderes nehmen. Da fängt dann schon der Kopf an nachzudenken, ist das eh das Gleiche, vertrage ich das genau gleich? Also das ist natürlich auch in Abstimmung mit dem Patienten dann wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
Das stimmt, das sind trotzdem meistens noch die einfacheren Fälle, das ist für einen Patienten unangenehm. Ich verstehe auch, dass das zu Verunsicherung führt, aber häufig gibt es zum Beispiel bei Blutdruckpatienten, gibt es halt trotzdem sehr viele Möglichkeiten. Problematisch wird es dann bei schwerkranken Patienten, kritisch kranken Patienten, die dieses Medikament auch schnell brauchen und wo es vielleicht keine Alternativen gibt.
Dass man dann schaut, wie man es doch hinkriegt.
Genau. Aber natürlich ist es trotzdem auch für alle anderen, die Dauermedikation haben und umstellen müssen, sehr unangenehm.
Genau, eben. Aber das ist eben auch ein bisschen Teil des Spiels. Ja. Man muss halt schauen, wie man damit umgeht. Und ihre Aufgabe ist es dann, das bestmöglich zu schaffen.
Genau.
Und eben das Know-how eben zu haben, was passt denn dann auch am besten. Sie haben vorher auch gesagt, dass Sie Arzneimittel herstellen. Wie kann man sich denn das vorstellen? Was genau wird denn da selbst hergestellt? Was wären denn da so klassische Beispiele?
Naja, wir haben einige Patienten individuelle Zubereitungen. Da ist natürlich der onkologische Bereich zu nennen. Onkologische Präparate, die parenteral gegeben werden, die werden ja Patienten individuell dosiert. Das ist nicht so wie bei einem oralen Präparat, wo jeder die gleiche Tablette nimmt, sondern es wird Patienten individuell dosiert. Und da ist es so, dass der Arzt die Anforderung elektronisch an die Apotheke schickt und die Apotheke bereitet dann das Präparat so weit auf, dass die Dosierung genau passt und das Präparat direkt auf der Station ohne Veränderung direkt appliziert werden kann. Und das passiert auch so, dass die Verabreichung nachher sehr zeitnah passiert, weil diese Zubereitungen auch nicht so lang haltbar sind. Also die Apotheke richtet es so her, dass diese Infusionslösung zum Beispiel auf die Station kommt und dann direkt verabreicht werden kann, ohne dass sie noch weiter verändert werden müsste auf der Station.
Also da geht es nicht um Haltbarkeit, sondern da geht es darum, dass es schnell wirkt. Und da muss man natürlich wahrscheinlich anders das herstellen. Ich bin total laienhaft jetzt irgendwie ausgedrückt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe.
Also um die Haltbarkeit geht es auch, weil sich diese Präparate in diesen Verdünnungen nachher nicht mehr so lang haltbar sind meistens. Also um die Haltbarkeit geht es auch. Aber es geht eigentlich darum, dass der Patient zuerst überprüft wird, meistens über ein Blutbild, ob er in der Lage ist, dieses Medikament zu bekommen. Und dann bekommt er es erst nachher und dann machen wir das aber auch erst. Und es wird dann eben sehr zeitnah verabreicht. Ein anderer Punkt wären natürlich dann auch so besondere Patientengruppen wie zum Beispiel die Kinder. Weil für die Kinder gibt es doch häufig keine Fertigpräparate. Und die werden dann halt auch in der Apotheke magistral hergestellt. Und wir machen dann Kindersuspensionen oder eben auch kleine Kapseln, die man auch öffnen kann und auflösen oder eben auch Zäpfchen. Sowas machen wir auch für Kinder in regelmäßigen Abständen.
Weil da die Dosierungen natürlich andere sind wahrscheinlich und das
genau,
vielleicht fertig
die Dosierungen
eben so nicht
sind andere und da gibt es dann oft keine Handelspräparate.
Total spannend, wie das dann ist. Und da gibt es Zäpfchen und Tabletten und in allen Formen und
Also Tabletten machen wir keine, aber wir machen zum Beispiel Kapseln. würden wir machen. Mhm. Und eben auch Suspensionen für Kinder, mhm, weil die ja häufig flüssige Zubereitungen besser einnehmen können.
Klar, die schlucken es nicht so leicht runter, genau.
Genau.
Das kennt man, total spannend, wie das funktioniert. Am Anfang habe ich auch schon gesagt, ein Thema, das unglaublich wichtig ist und gerade auch im Krankenhaus, ist das Thema der Polypharmazie. Jetzt kennen wir das, man nimmt eine Tablette, weiß ungefähr die Nebenwirkung, liest in der Packungsbeilage, man kennt sie eh nicht aus, aber man denkt sie, okay, wird schon passen. Und dann gibt es aber natürlich jene Patientinnen und Patienten, die mehrere Dinge gleichzeitig nehmen müssen. Worauf müssen Sie da achten? Was kommt Ihnen da auch unter? Wie schwierig ist das?
Also von Polypharmazie spricht man dann, wenn ab 5 Medikamente gleichzeitig verabreicht werden und gegeben werden. Dann spricht man von der Polypharmazie. Und es ist eben so, wie Sie schon gesagt haben, dass sich diese Medikamente eben gegenseitig auch beeinflussen. Also es kann dann zu Wirkverstärkungen kommen, es kann aber auch zu Wirkverminderung oder gar zum Wirkverlust kommen. Und manchmal kommt es auch zu Nebenwirkungen aufgrund dieser Polypharmazie, die manchmal dann gar nicht als solche erkannt werden und dann eben auch wieder therapiert werden, was dann zu einer Verordnungskaskade führen würde. Die klinischen Pharmazeuten, die darauf bei uns spezialisiert sind, die schauen vor allem eben auf diese Interaktionen. Sie schauen aber auch auf die Dosierung, dann auf, wie diese Präparate gegeben werden, ob zum Beispiel die Abstände stimmen, das ist ja auch ganz wesentlich. Und kommunizieren das dann dem behandelnden Arzt und im Endeffekt ist aber dann der behandelnde Arzt natürlich der, der entscheidet, was dann mit diesen Erkenntnissen passiert. Aber es ist schon so, dass gerade auch in den Krankenhäusern darauf geachtet wird, dass die Patienten wirklich nur so viel bekommen, wie sie auch wirklich brauchen. Also sie sollen nicht zu viel bekommen, nicht zu viele verschiedene Präparate bekommen und andererseits eben natürlich gut versorgt sein.
Da ist auch ein schmaler Grat, dass man da das Richtige erwischt, genau, natürlich. Mhm. Manchmal weiß man es ja gar nicht. Da kommt ein Patient eingeliefert, man weiß gar nicht, was der oder die immer nimmt, ja. Was daheim so an Vorräten, an Medikamenten, vielleicht auch an täglichen Dingen zu sich genommen hat. Wie kommt man da drauf, wenn das vielleicht der Patient selber gar nicht so genau weiß oder vielleicht eben ein Unfall war, nicht ansprechbar ist? Wie geht man damit um?
Also im idealen Fall weiß man es natürlich dann schon, weil manche Patienten eben schon so weit sind und Medikationslisten führen, beziehungsweise häufig wissen es ja auch dann die Angehörigen.
Das wäre vielleicht ein Tipp auch an alle, die, wo es wissen, okay, da ist vielleicht jemand, der nimmt mehrere Sachen gleichzeitig, eben so eine Liste mit sich zu führen, zu haben, zu wissen, vielleicht auch, dass man gleich mitkriegt, was denn da schon immer genommen wird.
Genau, ja genau. Mhm. Also es ist sehr zu empfehlen, so eine Medikamentenliste zu führen.
Welche Interaktionen gibt es denn jetzt zwischen diesen Medikamenten? Was kann da passieren?
Also die häufigsten Interaktionen, die kommen dadurch zustande, dass ja fast alle Arzneistoffe über das sogenannte Zytochrom-System metabolisiert werden. Und das sind Enzyme, die eben die Arzneistoffe verstoffwechseln. Und es ist aber nicht nur so, dass diese Enzyme die Arzneistoffe verstoffwechseln, sondern die Arzneistoffe haben selbst auch Einfluss auf die Aktivität dieser Enzyme und können also Aktivitätsinduktoren, also Aktivitätsverstärker sein oder Inhibitoren, also Abschwächer. Und das spielt dann eine sehr große Rolle bezüglich der Interaktionen, weil eben, wenn man dann mehrere Medikamente gleichzeitig nimmt, die über dieses gleiche Typ Enzym verstoffwechselt werden, kann es sein, dass die Wirkung des einen Medikaments nachher abgeschwächt oder verstärkt wird. Und insofern ist ein Schwerpunkt oder ein besonderes Augenmerk der klinischen Pharmazeuten liegt eben an Arzneistoffen, die dieses Typsystem stark beeinflussen.
Gibt es Medikamente, die wir so im täglichen Gebrauch haben, auf die wir vielleicht ein bisschen schauen sollten, wo Sie sagen, da kommt immer wieder sowas vor, das hat immer oft mal so eine Wechselwirkung, die wir vielleicht nicht haben wollen, ohne dass wir da jetzt
typischerweise
irgendwie ausschließen möchten, aber vielleicht einfach nur um auf Vorsicht ein kleines Rufzeichen im Kopf zu haben.
Typischerweise für solche Interaktionen typisch wären zum Beispiel Antibiotika, Virostatika, Psychopharmaka und auch zum Beispiel Johanniskrautpräparate. Okay. Johanniskrautpräparate sind ja frei verkäuflich, sind nicht rezeptpflichtig und werden häufig so dazugenommen. Und das wäre dann zum Beispiel ebenfalls ein Punkt, dass man diese Johanniskrautpräparate schon beim Arzt auch erwähnen sollte, weil die schon häufig zu Interaktionen führen.
Also auch an die Dinge denken, die man eben vielleicht als Supplemente nimmt oder andere Dinge, nicht nur die klassischen Medikamente, die rezeptpflichtigen, sondern auch das Drumherum. Mhm. Warum nimmt man Johanniskraut eigentlich?
Ja, Johanniskrautpräparate sind stimmungsaufhellend und sind aber frei verfügbar und werden relativ häufig genommen und haben aber ein Interaktionspräparat. Übrigens auch der Grapefruitsaft, also auch Lebensmittel könnten Interaktionen
interessant
haben.
Genau. Grapefruitsaft.
Grapefruitsaft hat auch Interaktion.
Eher verstärkend oder schwächend? Oder?
Grapefruitsaft wirkt auch auf die Metabolisierung.
Mhm.
Genau.
Mhm. Spannend.
Hängt dann je nach Arzneimittel unterschiedlich.
Okay, weil Grapefruit sagt man ja auch grundsätzlich gesund. Und
ja, ist grundsätzlich gesund.
Aber eben dann ein kleines eben Rufzeichen im Kopf, weil man weiß, okay, man muss viele andere Sachen nehmen, vielleicht da genauer nachzufragen. Das ist wahrscheinlich auch ein Tipp, den man überhaupt geben kann, gerade auch wenn man in eine öffentliche Apotheke auch geht, dass man um diese Wechselwirkungen wirklich auch nachfragt, wenn man mehrere Sachen nimmt.
Genau.
Mhm. Also das einfach auch tun.
Genau, man sollte es tun und man sollte sich natürlich selbst Gedanken machen, einfach indem man eben zum Beispiel eine Arzneimittelliste führt, weil dadurch hat man natürlich diesen Überblick und kann ihn auch mit in die Apotheke nehmen und der Apotheker kann dann besser abschätzen, ob es da Probleme geben könnte oder nicht. Und diese Arzneimittelliste wäre natürlich auch unbedingt relevant beim nächsten Arztbesuch.
Da auch einmal den Arzt oder die Ärztin drüber schauen zu lassen, ob denn da irgendwas sein könnte, was nicht so zusammenpasst.
Genau.
Total spannend, was da im Krankenhaus passiert. Und jetzt denke ich an meine Hausapotheke zu Hause und da habe ich schon was drinnen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich alles habe, was ich zu Hause haben sollte. Wenn es denn einmal dringend wird. Was würden denn Sie sagen? Was sind die Dinge, die man in der eigenen Hausapotheke vielleicht auch, jetzt sind wir wieder vor dem Sommer, jetzt geht's Richtung Urlaub, was man wirklich zu Hause haben sollte, damit man schnell reagieren kann? Wir haben übrigens auch einen tollen Podcast schon mal aufgenommen, wo es um das Thema der Notaufnahme gegangen ist und wann bin ich richtig in der Notaufnahme und wann nicht. Und da war auch das Thema, wenn die Hausapotheke mal gut ausgestattet ist, dann kann ich bei ganz vielen Dingen, wenn was in der Nacht auftaucht, zumindest mal über die Nacht gut drüber kommen, nicht in die Notaufnahme, die eh zum Teil überfüllt sind, da irgendwie noch zusätzlich verstopfen, sondern eben sich da auch gut drüber retten, damit ich am nächsten Tag einfach zum Hausarzt gehen kann oder zur Hausärztin. Also das gerne auch nachhören an dieser Stelle als Disclaimer. Aber was würden Sie sagen? Also was sind so die Dinge, wo Sie sagen, ja, das gehört einfach in eine ordentliche Hausapotheke mit hinein?
Also ich würde mal sagen, die Hausapotheke sollte sich natürlich unbedingt an die Nutzer und Bewohner richten. Und insofern wird eine Hausapotheke ganz anders bestückt sein, wenn Kinder im Haushalt da sind oder ältere Personen. Und am wenigsten wird sie wahrscheinlich enthalten, wenn gesunde Erwachsene in die Hausapotheke brauchen eben. Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall ein funktionierendes Fieberthermometer haben.
Ganz wichtig, ja.
Fiebersenkende.
Apropos Mittel. Fieberthermometer, im Ohr, welche die Ohr messen, welche die auf der Stirn messen, unter der Achsel, was würden Sie sagen, was ist das Beste?
Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt keine Expertin.
Aus der Erfahrung, egal. Ja.
Also das auf der Stirn ist anscheinend relativ ungenau. auf jeden Fall sollte es funktionieren. Es ist ja nur ein Anhaltspunkt.
Genau.
Das Fieberthermometer ist sowieso nur ein Anhaltspunkt, aber man sollte trotzdem ein Fieberthermometer meines Erachtens haben, eben um diesen Anhaltspunkt zu haben. Und ein fiebersenkendes Mittel wäre natürlich noch günstig. Ein Schmerzmittel sollte ebenfalls vorhanden sein. Bei kleinen Kindern wird man wahrscheinlich eher zu fiebersenkenden, schmerzstillenden Säften greifen. Dann sollte man wahrscheinlich ein Antiallergikum zu Hause haben. Das würde ich schon empfehlen, ein oral einzunehmendes Antiallergikum eventuell und eben auch zum Beispiel Insektengele.
Weil man eben oft gar nicht weiß, dass man allergisch ist.
Ja, oder man, ja, wenn man jetzt, genau.
Es kommt wieder die Bienensaison und so weiter. Also da taucht ja auch immer wieder mal was auf. Ja.
Genau. Dann bräuchte man natürlich auch Verbandsmaterial zu Hause und Desinfektionsmittel, Wundgele und sonst halt natürlich alles, wenn man Dauermedikamente hat. Aber ganz wichtig ist bei der Hausapotheke trotzdem, wenn man in einer Umgebung wohnt, wo man ja jederzeit auch den Bereitschaftsdienst einer Apotheke in Anspruch nehmen kann, würde ich die Hausapotheke vielleicht nicht allzu sehr bestücken, weil dann halt sonst wieder die Gefahr besteht, dass die Arzneimittel ablaufen. Und darauf sollte man schon achten, dass das Ablaufdatum nicht überschritten ist.
Das wäre auch eine wichtige Frage, weil dann oft ist man es dann so knapp drüber. Soll man es da noch nehmen? Darf man es gar nicht mehr nehmen? Man kennt es von den Lebensmitteln, das ist das Haltbarkeitsdatum immer so eine kleine, sag ich mal, Empfehlung, aber es ist deshalb nicht gleich tödlich, wenn es abgelaufen ist. Bei den Medikamenten ist man da durchaus vorsichtiger. Ist es tatsächlich so, dass man es gar nicht mehr nehmen soll, wenn es abgelaufen ist?
Also ich als Pharmazeutin kann jetzt nicht sagen, Sie müssen das Haltbarkeitsdatum nicht beachten. Also, die Empfehlung ist, es ist schon zu beachten. Es ist definitiv so, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, wird die Herstellerfirma keine Verantwortung mehr übernehmen über die Wirksamkeit dieses Präparats. Also insofern ist die dringende Empfehlung, das Haltbarkeitsdatum zu beachten.
Und regelmäßig mal reinzuschauen in die Hausapotheke. Und das ist jetzt der Hinweis an alle, die zuhören, mal in die Hausapotheke durchforsten und schauen, ob alles noch haltbar ist und gleich mal die Sachen aussortieren und vielleicht eben nachfüllen bei Bedarf, wenn es denn schon abgelaufen sind.
Genau. Und wichtig wäre auch noch, die Arzneimittel in der Originalpackung zu verwahren und die den Beipacktext zu behalten. Das wäre schon wichtig. Die Arzneimittel brauchen Lichtschutz. Wenn man es herausgibt, ist der Lichtschutz meistens nicht mehr so gegeben und damit ist die Haltbarkeit ebenso verringert. Man weiß dann eigentlich nicht mehr, was man dann genau hat. Und bei den Kindersäften ist es so, überhaupt bei den flüssigen Arzneispezialitäten ist es so, dass die Haltbarkeit sehr häufig verringert ist nach Anbruch. Das heißt, die Empfehlung lautet, wenn Sie diese Packung anbrechen, wenn Sie sie öffnen, sollte das neue Haltbarkeitsdatum dann auf der Packung vermerkt werden. Und dieses neue Haltbarkeitsdatum, das steht im Beipacktext. Da steht dann zum Beispiel nach Anbruch 6 Monate. Man sollte sich das unbedingt draufschreiben, weil sonst halt auch die Qualität des Arzneimittels nicht mehr garantiert ist.
Und man vergisst es dann ja total, wann man es denn wirklich verwendet hat und wie alt ist es denn wirklich schon?
Nein, da hat man keine Chance. Das keine ist sicher so.
Wenn Sie sagen, Beipackzettel aufheben, da ist man ja als Laie auch oft überfordert oder man lässt sich das durch und dann stehen alle möglichen Nebenwirkungen drauf, die man vielleicht kriegt. Man vertraut dann natürlich auch dem Arzt, der Ärztin, die das verschrieben hat, dass es passt. Aber gibt es Dinge, auf die Sie sagen, sollte man wirklich achten oder wirklich mal nachlesen, auch selbst, die vielleicht ein guter Hinweis wären?
Nein, im Beipackzettel braucht man einfach schon einmal auch wegen der Dosierung. Also wenn das jetzt Arzneimittel sind, die Sie jetzt nicht vom Arzt verschrieben bekommen haben und wo die Dosierung genau vorgegeben ist, dann müssen Sie im Beipackzettel halt nachschauen, wie oft man dieses Präparat verwenden kann, was die Höchstdosierung ist zum Beispiel. Also schon alleine deshalb ist es ganz wichtig. Und dann sind ja häufig auch Hinweise, wie dieses Arzneimittel appliziert werden soll. Mhm. Zum Beispiel mit dem Essen, vor dem Essen und so weiter.
Auch ganz wichtig, dass man die richtige, genau, den richtigen Zeitpunkt erwischt.
Die richtige Tageszeit, genau.
Mhm. Das ist ja aber auch so ein Punkt, wo man es nie weiß. Zum Beispiel eben Schmerzmittel nimmt man es lieber vor dem Essen, dann wirkt es vielleicht schneller, oder nach dem Essen, dann ist es vielleicht magenschonender. Da gibt es ja auch ganz oft diese,
genau,
Themen.
Genau, und das würde dann eben im Beipacktext stehen, und das, daran sollte man sich schon halten.
Wenn es denn wesentlich ist.
Genau.
Wenn wir von der Hausapotheke noch ein bisschen Richtung Urlaubsapotheke schauen, gibt es da noch was Zusätzliches, was Sie sagen, auf Urlaub sollten Sie das schon mit haben?
Also die Urlaubsvorbereitung ist natürlich ganz wichtig, und meiner Meinung nach ist da ein ganz wichtiger Punkt, den Impfstatus zu kontrollieren. In meinen Augen ist natürlich die Impfung ist genau das Mittel, die den Urlaub retten kann, aber vielleicht sogar lebensrettend ist. Und das muss man natürlich rechtzeitig machen, damit man den Impfstatus entsprechend aufrechterhält oder überhaupt erst die erforderlichen Impfungen bekommt, braucht man natürlich Zeit. Also das Bedarf einer Planung ist aber ganz wichtig, meiner Meinung nach, bevor man in den Urlaub fährt.
Je nach Urlaubsland gibt es ja auch Empfehlungen.
Genau. Je nach Urlaubsland, und generell hängt es natürlich dann von der Destination ab, beziehungsweise was man macht. Bei einem Wanderurlaub wird man sicher eine andere Apotheke mit haben als bei einem Badeurlaub. Und wichtig ist eben auch, dass man, wenn man die Urlaubsapotheke zusammenstellt, dass man damit umgehen kann. Also zum Beispiel beim Wanderurlaub wäre halt das Erste-Hilfe-Set ganz wichtig. Wenn man aber nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wird das beste Erste-Hilfe-Set nichts nutzen. Also Erste-Hilfe-Kurse wären da vielleicht auch ein Thema.
Absolut. Haben wir auch übrigens schon, genau, eine Podcast-Folge gemacht, wo wir auch die klare Empfehlung ausgesprochen haben, genau, den wieder mal aufzufrischen, diesen Erste-Hilfe-Kurs.
Genau, man muss ihn auch immer wieder mal auffrischen, sonst vergisst man das. Mhm. Und genauso auch mit den Medikamenten. Man sollte sich schon damit auseinandersetzen, wie die dann zu nehmen wären, wenn man sie braucht. Und wesentlich ist natürlich auch noch die Reisedauer und wie dann die Medikamente mitgeführt werden. Wir haben, glaube ich, vorher schon ganz kurz erwähnt, dass die Medikamente natürlich bestimmte Lagerungsbedingungen brauchen, damit sie wirksam bleiben. Und wenn die Reise sehr lang dauert, wenn man zum Beispiel sehr lange in einem sehr heißen Auto sitzt, dann kann es natürlich schon zu Wirksamkeitsverlusten kommen. Also die Medikamente müssten entsprechend verpackt sein, dass man eine kühle und lichtgeschützte Lagerung garantieren kann. Das betrifft also die Autoreisen, betrifft aber natürlich beispielsweise auch Flugreisen, wo es dann eben die Empfehlung gibt, dass man die Medikamente schon mit ins Handgepäck nimmt, damit die Temperatur garantiert ist, dass das dann dort passt.
Also das denkt man meistens auch nicht so, dass man es eben auch richtig mitnimmt. Nicht,
genau,
nur was, sondern auch richtig,
genau, richtig
mitnehmen. Eingepackt sozusagen.
Und man sollte eben dann eben auch wissen, wie sie dann anzuwenden sind.
Mhm. Zum Abschluss vielleicht, was sind so Ihre Geheimwaffen, wenn Sie auf Urlaub fahren? Was haben Sie immer mit dabei, weil Sie sagen, wenn es hart auf hart kommt, das brauche ich. Gibt es irgendwas?
Also was ich schon immer mit dabei habe, ist einfach ein Fiebersenker und ein Schmerzmittel. Einfach deswegen, weil wenn man es halt selber mit hat, erspart man sich den Weg nachher in die Apotheke, weil man halt dann häufig doch, weil das halt dann häufig doch mühsam ist, bis man dort die Apotheke findet.
Mhm.
Grundsätzlich, nachdem ich keine chronischen Erkrankungen habe, habe ich eher weniger mit. Mhm. Ich habe eben auch immer ein Fieberthermometer, habe ich schon auch immer mit. Und ich habe auch immer Medikamente mit für leichtere Erkrankungen, einfach Erkältungserkrankungen, wie zum Beispiel abschwellenden Nasensprays. Und ansonsten halt für Verletzungen Desinfektionsspray oder auch Heilsalben, Verbandszeug.
Mhm. Das muss dabei sein. Oder vielleicht irgendwas für den Magen, habe ich mir jetzt gerade gedacht, braucht man vielleicht auch manchmal, wenn man irgendwo exotisch ist, wo das Essen ein bisschen anders ist.
Das hängt halt wieder dann genau. Von der Urlaubsdestination ab. Da wäre das sicher sinnvoll.
Und genau. Sonst einfach in der Apotheke des Vertrauens nachfragen, was da denn die Empfehlungen auch sind. Da gibt es ja auch ein großes Know-how, das man anzapfen kann.
Genau, man muss halt immer nur bedenken, dass wenn Sie die Medikamente mit auf Reisen nehmen, dass halt die Lagerungsbedingungen passen müssen. Deshalb, wenn Sie nicht weit wegfahren und vielleicht sowieso nur innerhalb Österreichs oder eben auch nur nach Italien oder so, da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, weil halt die Medikamente normalerweise diesen Transport eventuell, dass sie da eventuell darunter leiden unter den Bedingungen am Transport.
Und vor Ort kriegt man es dann genau, eben auch relativ leicht, genau. Wenn was ist.
Aber es kommt halt immer darauf an, wo man hinfährt.
Genau.
Und da sollte man sich vorher eben erkundigen, was da notwendig ist. Wie Sie schon angesprochen haben, für manche Länder ist sicher günstig. Man hat auch was gegen Durchfälle, eventuell sogar Antibiotika, die man halt dann mit dem Arzt besprechen muss, die man sich ja eh verschreiben lassen muss und wo dann die genaue Anweisung auch notwendig ist, wie die dann zu nehmen sind.
Also wenn es ganz exotisch wird.
Genau. Oder Malaria-Prophylaxe, ja, das sind genau. Ja lauter so Sachen, die eh rezeptpflichtig sind, wo man aber dann auch unbedingt wissen muss, wie man sie anwenden soll.
Und eben Impfungen relativ bald im Voraus, weil es eben dann oft so Zeitsprünge gibt, weil es zwei Impfungen braucht mit einem zeitlichen Unterschied, dass das rechtzeitig passiert ist. Total spannend, was man hier alles, an woran man auch denken könnte oder sollte. Vielen Dank für diesen Einblick. Zum Abschluss noch eine Frage, die ich allen stelle. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Also mich macht in der Früh glücklich mein erster Kaffee und die Zeitung.
Das ist die perfekte Antwort. Das haben wir uns jetzt gar nicht ausgemacht.
Ja.
Schön, wenn wir ein bisschen mit den OE-Nachrichten zu Ihrem Glück beitragen können. Und vielleicht auch zur Gesundheit. Jeden Mittwoch den Gesundheitsteil in oberösterreichischen Nachrichten, denn der sei es allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch ans Herz gelegt, weil wir da immer einen wirklich bunten Strauß an tollen Themen haben, wo man sich informieren kann und natürlich immer jede Woche unseren Podcast anhören, gern auch alte Folgen nachhören, weil da immer wieder was dabei ist, wo man was dazulernt. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.